Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Ich kann sie quasi noch jubeln hören, die Bitcoin-Anleger. Gestern Nachmittag hat die Kryptowährung wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Ja, da hat ein Coin dann plötzlich mehr als $66.000 gekostet. Also $66.930, um genau zu sein. Einfach verrückt. Ein Grund dafür war wohl der erfolgreiche Start des neuen und ersten börsengehandelten Bitcoin Futures ETFs. Der ist seit Dienstag handelbar und sorgt laut dem Krypto-Experten Timo Emden bei Anlegern für reichlich Preisfantasie. Der Indexfonds könnte Kryptowährungen nämlich endlich salonfähig machen, sagt der Analyst. Und diese Meinung teilt Emden sich mit vielen seiner Kollegen. Das ist ja auch verständlich, denn immerhin interessieren sich immer mehr Anleger für Kryptos, was auch klar ist bei den extremen Kursaufschwüngen. Aber die Hemmschwelle, wirklich zu investieren, die ist oder war bislang bei vielen Neueinsteigern einfach noch sehr hoch. Denn so sehr die Kurse der Kryptowährungen manchmal in die Höhe schießen, so schnell können sie auch wieder fallen. Bestes Beispiel dafür war im Juni, als der Bitcoin unter $30.000 gefallen ist und der Wert sich damit innerhalb von 7 Wochen mehr als halbiert hat. Kryptowährungen sind einfach sehr volatil, weil kein realer Gegenwert dahinter steckt. Das heißt, der Preis richtet sich ausschließlich nach Angebot und Nachfrage. Wem es also zu riskant ist, direkt in Bitcoin, Ethereum und Co. zu investieren, für den könnten Produkte wie Krypto-ETFs, ETNs oder ETCs eben interessant sein. Und wenn Sie sich jetzt denken, Moment, ET was? Dann gibt's heute die Erklärung von unserer Finanzredakteurin Mareike Müller. Was hinter den, Achtung, Wortspiel, kryptischen Abkürzungen steckt und ob diese Produkte sich für Privatanleger eignen, das erfahren Sie heute in unserem kleinen Handelsblatt Today Kryptoglossar. Wir beginnen aber erstmal mit unserem Marktupdate und das kommt heute aus Frankfurt von meinem Kollegen Jan Marlin. Jan, die Stimmung an den Märkten, die ist heute etwas verhalten, muss man sagen. Woran liegt das?
Ja, auf die Stimmung drücken vor allem die hohen Energie- und Rohstoffpreise. Da ist der Ölpreis für die Nordseesorte Brent heute zeitweise nochmal auf ein 3-Jahres-Hoch gestiegen. Und auch bei den Rohstoffen geht es weiter nach oben. Also der Preis für Nickel zum Beispiel ist auf ein 7-Jahres-Hoch gestiegen. Und auch andere Rohstoffe haben sich verteuert. Und das weckt bei Anlegern die Sorge, dass die Preiseinstiege sich auch stärker auf die Unternehmensgewinne und auf das Wachstum niederschlagen. Und deshalb sind die Anleger im Moment vorsichtig.
Was noch auf die Stimmung drückt, das ist sicherlich die schlechte Nachricht vom angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Was ist da passiert?
Ja, Evergrande steckt ja schon seit längerer Zeit in finanziellen Schwierigkeiten. Deshalb wollte es eigentlich seine Dienstleistungssparte an einen Konkurrenten verkaufen, als so eine Art Befreiungsschlag, um wieder an Geld zu kommen. Und dieser Deal ist nun geplatzt. Und am Wochenende muss Evergrande weitere Zinszahlungen bedienen eigentlich. Wenn es das nicht schafft, droht der Zahlungsausfall. Um mal die Dimension des Falls deutlich zu machen, Evergrande ist mit $300 Milliarden verschuldet und auch mit $26 Milliarden bei ausländischen Gläubigern. Und wenn die jetzt wirklich pleite gehen würden, könnte das Wachstum in China bremsen und auch damit dann deutsche Exporteure wie zum Beispiel die Autobauer treffen.
Jetzt gibt es noch ein weiteres Thema, das die Märkte seit gestern beschäftigt und das ist der Rücktritt von Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Jan, weiß man schon, wer ihm folgen könnte?
Noch nicht genau, aber es werden verschiedene Namen gehandelt. Einiges spricht dafür, dass der Posten mit einer Frau besetzt wird. Mhm. Im Moment ist es wirklich so, dass es unter den 19 nationalen Notenbankchefs keine einzige Frau gibt im Euroraum.
Okay.
Daher wäre eine plausible Kandidatin Weidmanns aktuelle Stellvertreterin Claudia Buch. Die ist vor allem auf Finanzstabilität spezialisiert und hat fachlich einen sehr guten Ruf. Sie gilt aber als etwas öffentlichkeitsscheu. Das könnte vielleicht hinderlich sein. Eine andere Kandidatin wäre die aktuelle EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Die hat auch fachlich einen sehr guten Ruf und ist eine gute Kommunikatorin, hat oft die EZB auch gegen Kritik in Deutschland verteidigt, steht aber geldpolitisch auch eher für einen pragmatischen Kurs, anders als vielleicht Jens Weidmann vorher.
Aber Männer gibt es gar nicht? Männer sind gar nicht im Gespräch?
Doch, es gibt auch ein paar Männer, die gehandelt werden. Zum Beispiel der aktuelle Staatssekretär im Finanzministerium, Jörg Kukies. Der war früher Deutschlandchef von Goldman Sachs, also kennt sich sehr gut aus mit Finanzmärkten. Oder auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, der hat früher auch für die EZB gearbeitet, also ist auch ein Geldpolitik-Experte und er hat ganz gute Drähte in die Berliner Politik.
Ja, spannende Besetzungsfrage. Mal schauen, wer da kommt. Dir, Jan, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich an dieser Stelle noch eine kleine Bitte. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann bewerten Sie uns doch gern nach Möglichkeit bei Ihrem Podcast-Anbieter. Vielen Dank.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Der Bitcoin-Kurs hat gestern wieder mal einen neuen Rekord geknackt und immer mehr Anleger spielen mit dem Gedanken an Krypto-Investments. Wie auch am Aktienmarkt gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Entweder direkt investieren oder eben indirekt über Krypto-Produkte handeln. Was das für Produkte sind, das schauen wir uns jetzt genauer an und dafür spreche ich mit meiner Kollegin Mareike Müller. Hi Mareike, schön, dass du da bist.
Hi Lena.
Mareike, wir haben hier im Podcast gestern ganz kurz über das neue Allzeithoch gesprochen, aber bring uns da doch gern mal auf den neuesten Stand. Konnte Bitcoin seinen Kurs halten?
Ja, sehr gerne, Lena. Also ich glaube, da lohnt jetzt ausnahmsweise mal der Blick wirklich zurück aufs Jahr. Wir haben ja in diesem Jahr bei den Kryptopreisen echt einiges mitgemacht. Es gab Ankündigungen von Tesla, man wolle den Bitcoin als Zahlungsmittel für die Autos akzeptieren. Es gab Debatten über Elon Musks Kryptoinvestitionen, die den Kurs trieben und dann ein Allzeithoch im April befeuerten. Da stieg der Preis für einen Bitcoin auf $64.863. Und dann folgten echt aufregende Monate. Da gab es Verbote in China, Debatten in den USA, wie man Kryptowährungen jetzt am besten regulieren soll und so weiter. Das war eine ganz volatile Phase. Dass wir jetzt ein Allzeithoch sehen, gestern Nachmittag stieg der Preis dann nämlich auf bis zu $66.930 pro Bitcoin. Das bestätigt jetzt all jene, die sagen, wir halten den Bitcoin für zukunftsfähig. Bis zum nächsten Morgen, also heute Morgen, ist der Preis dann wieder runtergegangen auf ca. $64.000 zwischenzeitlich. Das ist aber nicht weiter überraschend oder ich sag mal beunruhigend, weil der Kryptomarkt ein sehr technischer Markt ist. Das heißt, viele Investoren nutzen sogenannte Stop-Loss-Orders. Also wenn der Preis eine bestimmte Marke durchbricht, sagt man, ich möchte meine Gewinne mitnehmen und lass mir die automatisch auszahlen. Das heißt, da wird dann erstmal viel Geld mitgenommen. Das heißt, ja, muss jetzt nichts bedeuten.
Mareike, ein Grund für den Anstieg gestern, beziehungsweise den Anstieg der letzten Tage, das war ja der besagte Bitcoin Futures ETF. Welche Rolle hat der beim Kursaufschwung gespielt?
So ganz kausal kann man das ja nie 100%ig sagen, ja, im Nachhinein. Aber Analysten gehen davon aus, dass die Vorfreude auf diesen neuen ETF den Preis schon stark vorab getrieben hat. Denn die Branche wartet schon sehr lange darauf, dass Produkte dieser Art an den großen etablierten Börsen zugelassen werden. Mhm. Das gibt einfach Glaubwürdigkeit. Und dann, als dann klar war, das Produkt ist jetzt wirklich am Start, da hoffte man natürlich dann direkt im Anschluss auf den, in Anführungszeichen, richtigen Krypto-ETF in der Zukunft. Der Unterschied ist nämlich, dieser Krypto-Futures-ETF, den wir jetzt sehen, der bildet nicht den Preis von Bitcoin direkt ab, sondern sogenannte Futures, also Terminkontrakte. Das heißt, ein Käufer und ein Verkäufer einigen sich darauf, dass zu einem Zeitpunkt X in der Zukunft der Käufer vom Verkäufer zu einem bestimmten Preis ein Produkt kauft. Das heißt, es kann in der Zwischenzeit auch immer noch Abweichungen geben. Und dieses Produkt wurde eben am Dienstag zum ersten Mal gehandelt. Davor gab es noch Bangen in der Branche, ob die SEC, die zuständige US-Behörde, das auch wirklich zulässt. Und dann war natürlich die Freude groß, der Kurs ging hoch.
Ja, seit Dienstag handelbar, sagst du. Wie hat er sich denn bislang geschlagen, so in den letzten 2 Tagen?
Überhaupt nicht schlecht. Also Beobachter sprechen da wirklich schon von einem fulminanten Börsenstart. Da gab es wirklich großes Interesse schon bevor sozusagen der Handel startete, haben Menschen das angemeldet. Wie sich das aber wirklich verhält langfristig, muss man, glaube ich, noch eine Weile beobachten. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen zu früh.
Jetzt habe ich mal am Dienstag in meinem Broker nachgeschaut. Ich konnte ihn nicht finden, den ETF. Wie komme ich an dieses Produkt ran? Und vor allem, ganz wichtig, was gibt es denn zu beachten, wenn ich mich dafür interessiere?
Genau, Lena, diese Erfahrung, die hast du sicherlich nicht ganz alleine gemacht. In Deutschland ist dieser ETF, dieser Bitcoin Futures ETF, nämlich erstmal gar nicht zu handeln. Es sei denn, du hast aus irgendwelchen Gründen ein Depot in den USA. Könntest du das natürlich dafür nutzen, genau. Das jetzt extra dafür aufzumachen, lohnt sich ehrlich gesagt wirklich nicht. Wegen all der Gebühren, die dann anfallen, dann nochmal steuerliche Besonderheiten, wenn man eben nicht im Land selbst lebt. Und hierzulande ist das auch gar nicht so schlimm. Also FOMO, diese Fear of Missing Out, ist hier eher ungebracht, weil es in Deutschland schon ja relativ ähnliche Produkte gibt. Aber zu den Alternativen kommen wir später noch, glaube ich.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Vorher müssen wir uns aber mal drüber unterhalten, warum dieser Bitcoin Futures ETF erst jetzt kommt. Ich meine, Bitcoin gibt es schon lange, ETF gibt es schon lange. Woran ist es bisher gescheitert?
Ja, sehr gute Frage. Die großen Krypto-Enthusiasten, die fragen sich das natürlich auch schon eine lange Zeit. Das hat aus meiner Sicht einmal technische Gründe und dann auch regulatorische Gründe, also bestimmt von der Börsenaufsicht. Und das gilt sowohl für die USA als auch für Deutschland. Also auf der technischen Seite ist es ja so, dass es jetzt gar nicht so einfach ist, einen ETF, ich sag mal, zu bauen und zu verwalten bei einer Asset-Klasse, die noch neu ist und die ganz anders funktioniert als die Asset-Klassen, die wir bisher so kennen. Und Krypto ist jetzt, wie du schon sagtest, natürlich nicht super neu, aber die Brücken in die traditionelle Finanzwelt, also zu einem traditionellen Börsenplatz, die müssen erst gebaut werden, eben auch in technischer Hinsicht. Und aus regulatorischer Sicht, da tun sich die Behörden eben immer noch schwer mit dem Thema. In den USA gibt es ja immer wieder kritische Stimmen von Seiten der SEC und eben diese zuständige SEC. Für die war es dann technisch und regulatorisch einfacher, einen Fonds zu genehmigen, der auf Futures basiert statt auf Bitcoins. Weil für Futures gibt es ein etabliertes Regelwerk und es ist wiederum eine etablierte Börse zuständig in Chicago, die wiederum dann bereits reguliert ist. Es ist also so ein Baby-Step innerhalb des Systems, das man ohnehin schon hat, und da nimmt man immer mehr Krypto mit rein.
Timo Emden hat ja zum Beispiel gesagt, dass der Bitcoin Futures ETF das Potenzial hat, Kryptowährungen endlich salonfähig zu machen. Und wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, worauf man achten muss. Ist denn der Bitcoin Futures ETF was, wo du sagen würdest, ey, das ist was für Privatanleger oder eher nicht?
Ich persönlich würde sagen, eher nicht. Das mag zwar interessant sein, weil, das versprechen ja auch die Anbieter in den USA bei dieser Art von Produkten und eben auch bei ähnlichen Produkten in Deutschland, ja, es ist einfacher. Du kannst dein bestehendes Depot verwenden, du musst dich nicht in diese ganzen Krypto-Sachen reinfuchsen. Es ist nicht kompliziert, du bist nicht selbst für die eigene Sicherheit deiner Wallets, also der digitalen Geldbörse, zuständig. Damit wird gerne argumentiert. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man wirklich langfristig an diesen Krypto Kryptothemen interessiert ist und das nicht nur als vorübergehende Erscheinung betrachtet, dann lohnt es sich doch wirklich, sich einmal reinzuarbeiten und zu sagen, okay, ich investiere in mich selbst, in mein eigenes technisches Wissen, eigne mir das alles an und langfristig spare ich damit auch noch einen Haufen Gebühren, wenn ich jetzt nicht nur ein Jahr investieren möchte, sondern vielleicht ja daran glaube, dass das auch in 8, 9 oder 20 Jahren Bestand haben kann.
Mhm. Okay, also eigentlich kann man sagen, prinzipiell viele Vorteile, aber eben auch vergleichbar hohe Gebühren und keinen Lerneffekt.
Und steuerlich dazu auch noch etwas teurer. Wobei man ja immer wieder dazu sagen muss, genau dieser Bitcoin Futures ETF in den USA ist jetzt ja ohnehin keine Option für die Privatanleger in Deutschland. Da kämen dann eher so, ich sag mal, analoge Produkte oder ähnliche Produkte wie ETNs oder ETCs in Frage.
Kommen wir gleich drauf, sehr gut.
Genau.
Jetzt hast du schon gesagt, in Deutschland sind wir davon oder kommen wir noch nicht dran. Und ich glaube sowieso, von reinen Krypto-ETFs sind wir hier noch weit entfernt, oder? Wie verbreitet ist das sonst auf der Welt?
Absolut. Also in Deutschland gibt es zwar schon Fonds, die 20% in Kryptowerte investieren dürfen. Das ist auch relativ neu. Aber die sind erstens nur für institutionelle Investoren, also für mich und dich nicht geeignet. Und zweitens sind es eben auch nur 20%. Also von diesem reinen Bitcoin oder Krypto-ETF oder Fonds ist man noch weit entfernt. International, naja, ein Morningstar-ETF-Experte hat das so gesagt, dieser Futures-ETF, den wir jetzt sehen, das ist nicht der ETF, auf den ihr alle wartet und richtet sich damit doch auch an ein internationales Publikum, weil er eben sagt, okay, ein richtiger ETF, das hat in Deutschland beispielsweise den Grund, in Deutschland darf man, das ist auch eine begriffliche Unterscheidung, darf man nichts ETF nennen, was nur ein Produkt beinhaltet, wie eben nur Bitcoin oder nur Bitcoin Futures. Das wäre dann hierzulande eher ein ETN oder ein ETC. Deswegen ist da rein begrifflich schon einfach eine Unschärfe drin, genau.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erklärung an dieser Stelle, dass eben hier nur ETF heißen darf, was mehr als ein Produkt beinhaltet. Ne? Also wie beispielsweise der MSCI World ETF, der ja auch die Kursentwicklung mehrerer Unternehmen zusammenfasst oder beziehungsweise einen Index abbildet, der mehrere Unternehmen beinhaltet. Mareike, jetzt ist ETF ja mittlerweile ein gängiger Begriff, da haben wir auch oft drüber gesprochen. Aber es gibt ja noch eine Menge weiterer Produkte auf dem Kryptomarkt und der Überbegriff für diese Kryptoprodukte ist ETP. Erklär mal bitte.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Genau, ETP, das steht für Exchange Traded Products, also ganz simpel börsengehandelte Produkte. Und der Begriff ist erstmal ganz allgemein und bezieht sich nicht nur auf die Kryptobranche. Da kann eigentlich alles dahinter stecken. Die Idee dahinter ist, dass man Produkte, die nicht traditionell an der Börse gehandelt werden, so verpackt, dass man sie da leichter technisch handeln kann. Das findet man beispielsweise auch bei Rohstoffen. Ich kaufe ja zum Beispiel auch nicht an der deutschen Börse echtes, in Anführungszeichen, Erdöl. Und das wird mir dann nach Hause geliefert und dann liegt das da und dann muss ich es wieder weiter versenden.
Da brauchst du eine große Garage für.
Auf jeden Fall. Ist natürlich viel günstiger auch, ne? Also ganz einfach erklärt könnte man sagen, ETPs sind einfach die technische Möglichkeit, das als Finanzprodukt abzubilden, beziehungsweise genau, das Finanzprodukt selbst dann.
Welchen Vorteil versprechen ETPs sonst noch? Ich meine, günstiger hast du gesagt, praktischer, sonst noch was?
Absolut. Also gerade in der Kryptobranche wird oft gesagt, na gut, es ist viel einfacher, als wenn du dir technisch selbst erstmal alles aneignen musst, weil die Finanzplätze natürlich andere sind, die Regeln sind ein bisschen anders und so weiter. Es ist sicherer, sagen die Anbieter. Man muss eben nicht auf unregulierte Kryptobörsen ausweichen, um dort zu handeln, sondern das funktioniert alles in einem etablierten Regelwerk. Ja, ein Experte sagte mir mal, das ist wie eine Art Versicherung für den Kunden. Aber es gibt gerade bei den ETNs und ETCs, also das sind die beiden übrigen Unterkategorien neben ETPs, immer auch das sogenannte Emittentenrisiko. Das heißt, geht der Anbieter pleite, ja, dann war es das im Zweifelsfall mit meinem Investment. Aber ein weiterer Pluspunkt, und da stimme ich tatsächlich auch zu, es ist eben immer genügend Liquidität vorhanden. Das ist nicht an jeder Kryptobörse gegeben. Und gerade bei Spezialprodukten kann das wichtig sein. Genau, das sind so die Punkte, die man immer wieder hört.
Jetzt gibt es neben ETF zwei weitere Unterkategorien von ETPs, nämlich ETC und ETN. ETN, die gibt es hier in Deutschland schon und das sind quasi Alternativen zum Bitcoin-ETF aus den USA. Die Abkürzung steht für Exchange Traded Notes. Die kann man mit Inhaberschuldverschreibungen vergleichen. Das müsstest du uns bitte auch noch einmal erklären.
Genau, das klingt erstmal sperrig. ETNs sind im Prinzip eben diese Inhaberschuldverschreibungen. Das kennen manche vielleicht noch aus der traditionellen Finanzwelt, sage ich jetzt mal. Und die können eben an der Börse gehandelt werden, also jeweils ein Wertpapier, über das die Forderung eines Gläubigers an den Schuldner verbrieft wird. Also das definiert sozusagen das Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner. Das klingt kompliziert, aber das Wichtigste daran ist eigentlich der rechtliche Aspekt. Denn bei diesen Produkten gibt es eben ein Emittentenrisiko und das ist aus rechtlicher Sicht bei ETFs anders. Das heißt, aus rechtlicher Sicht sind ETNs und ETCs ein bisschen einfacher aufzusetzen, aber die ETFs, die sind rechtlich doch ein bisschen besser abgesichert.
Ich muss gestehen, ich schaffe die Überleitung zur Kryptowelt noch nicht so ganz, Mareike. Was ist in diesem Kontext, in dem Kontext der Kryptowelt, was ist da ein ETN? Würdest du das nochmal erläutern, bitte?
Klar, auf jeden Fall, genau. So eine ETN kann, die gibt es mittlerweile schon an der Börse Stuttgart und an der deutschen Börse beispielsweise auf Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, ich habe auch gesehen Solana, ich glaube auch Polkadot. Also es gibt da auch schon kleinere oder Kryptowährungen aus der zweiten Reihe, die da auch schon verbrieft werden, genau. Und das funktioniert eigentlich so, wie wenn man, vielleicht nochmal zu dem Rohstoffbeispiel, das ich vorhin gegeben habe, wenn man jetzt Gold an der Börse kauft, zum Beispiel Xetra Gold, dann kauft man ja auch nicht das Gold und nimmt es mit nach Hause und bewahrt es da sorgfältig auf, sondern man bekommt eben diesen Schein über das Gold, nenne ich es jetzt mal. Und genauso funktioniert es eigentlich in der Kryptowelt. Natürlich muss man dann sehr genau gucken, ist das physisch besichert? Und bei Gold kann ich mir natürlich vorstellen, was das bedeutet. Da denke ich, das Gold liegt irgendwo im Tresor bei einer Bank oder bei einer Verwahrstelle. Bei Kryptowährungen, genau, auch die können verwahrt werden. Und dieses physisch besichert klingt erstmal komisch, wenn man sich überlegt, naja, Kryptowährungen, die existieren ja gar nicht. Ich kann die ja nicht anfassen sozusagen. Aber auch da kann man die technisch besichern.
Okay, dann haben wir noch die ETCs, über die wir sprechen müssen, Exchange Traded Commodities. Auch das sind Inhaberschuldverschreibungen, aber mit Blick, mit besonderem Blick auf Rohstoffe. Mareike, hier besteht so ein bisschen Verwechslungsgefahr mit ETNs in der Praxis.
Ja, das ist gut, dass du das zum Abschluss nochmal anmerkst, denn ETNs und ETCs, die Exchange Traded Commodities, also Rohstoffe, das ist sozusagen eine Art ETN nur für Rohstoffe. Der Unterschied ist aber gar nicht so riesengroß. Das bedeutet, es ist eigentlich eine begriffliche Feinheit und oft wird das auch, ich sag mal, synonym verwendet. Aber was wichtig ist für die Kryptowelt, eigentlich geht es da meistens um ETNs. Also die Börse Stuttgart, die Deutsche Börse, die nennen das meist ETNs. Und alles, was dann Exchange Traded Crypto plötzlich noch heißt für ETC oder sowas, das kann man eigentlich ja sich schenken. Die wichtige Kategorie, die man sich für Krypto merken sollte, ist ETN.
Okay, gut. Dann machen wir da erstmal einen Haken hinter, um es nicht noch komplizierter zu machen. Mareike, jetzt ist der Kryptomarkt ja super volatil, ne? Ich glaube, wir haben es gesehen an deiner anfänglichen Beschreibung, wo der Bitcoin dieses Jahr schon alles war, ne?
Erst absolut
super gelaufen, dann unter dem 30.000 Dollar und jetzt wieder das neue Allzeithoch. Also das ist eine richtige Achterbahnfahrt. Ist das jetzt bei ETP, ist das besser? Nimmt das was von dieser Volatilität?
Nein, kann ich leider nicht bestätigen. Das ist eben so ein bisschen die Krux bei den ETPs. Man hat halt immer noch ein Produkt auf eine Kryptowährung und die eben, selbst wenn es Futures sind, den Verlauf einer Kryptowährung abbilden im Idealfall. Das bedeutet, die Volatilität, die ist damit nicht raus. Genau, deswegen sollte man sich immer überlegen, wenn man sich denkt, wäre das was für mich? Welche Risiken habe ich ohnehin im Kryptobereich? Und was kommt dann noch hinzu bei den ETPs? Und ja, bedeutet das dann, also wenn ich meine eigene Kosten-Nutzen-Abwägung mache, ist es mir wert für ETNs zum Beispiel, die oft auch ordentlich an Gebühren kosten, das darf man nicht vergessen, bis zu 2,5% oft, ist es mir das wert, so viel in Anführungszeichen zu bezahlen, wenn ich stattdessen das auch günstiger haben könnte, aber dann auch wirklich alles in die eigene Hand nehmen muss oder sehr viel mehr Verantwortung in die eigene Hand nehmen muss. Mhm. Das ist, glaube ich, der Trade-off, den man sich als Anlegerin, als Anleger dann immer überlegen sollte.
Und was wäre dein Fazit? Ist das was für Privatanleger oder eher nicht?
Ich persönlich würde sagen, eher nicht. Kann hier natürlich keine Empfehlung aussprechen, aber auch einige der Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, naja, für Institutionelle, da kann das richtig interessant werden, weil die dürfen aus rechtlicher Hinsicht manchmal eben einfach nicht in Krypto investieren und müssen dann so ein börsengehandeltes Produkt nehmen. Da ist das cool und da fließt dann wiederum auch wieder Geld in den Kryptomarkt, was dann die Preise langfristig ja auch anheben kann. Ne? Mhm. Aber für Privatanleger, naja, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Wenn man bereit ist, dafür zu bezahlen und keine Lust hat auf das ganze Technische, dann why not? Ich persönlich würde es, glaube ich, nicht machen.
Also ein bisschen Bequemlichkeit bringt das auch mit, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Mareike, das war auch noch ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Wie beeinflusst, also wenn wir jetzt mal, um es weniger kompliziert zu machen, uns auf den Bitcoin-Futures-ETF konzentrieren, wie beeinflusst so ein Produkt den Kurs von Bitcoin selber?
Also beim Future ist es natürlich nochmal ein bisschen komplexer, aber er spiegelt natürlich die Beliebtheit von Kryptowährungen wider. Und natürlich fließt über solche Produkte, gerade auch über ETNs, ETCs, wenn da große Investoren rein investieren, fließt ja Geld tatsächlich in die Kryptowährung. Also ob die dann selbst haben oder eine Verwahrstelle oder ein Emittent oder so. Es bedeutet ja trotzdem, der Kryptomarkt wird beliebter, weil er auch für mehr Leute zugänglich ist, weil es halt einfacher wird, weil eben eine Hemmschwelle wieder gefallen ist. Dann fließt da Geld rein und das ja drückt dann natürlich den Preis nach oben.
Sehr schön, Mareike. Ich habe heute wieder sehr viel gelernt und darf dir dafür ganz, ganz herzlich danken. Übrigens, liebe Zuhörer, gibt es noch ein Kryptoprodukt, über das wir heute nicht gesprochen haben, nämlich NFT, also Non-Fungible Token. Und wenn Sie mehr darüber oder über Kryptoregulierung hören wollen, dann sollten Sie unbedingt mal in die Folge von Montag reinhören. Dir, Mareike, sage ich ganz, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne, Lena. Ciao.
Und damit haben wir für heute wieder das Ende erreicht. Redaktionsschluss für die heutige Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Herzlichen Dank auch an meinen Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der Sendung. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, noch ein Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn bei Ihnen noch etwas unklar ist, wenn Sie Lob oder Kritik äußern oder sich einfach mal ein Thema wünschen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen, uns zu schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist today@handelsblatt.com. Und damit sage ich over and out. Ihnen alles Gute und einen tollen Tag. Auf Wiederhören.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.